Deutschlandfunk, Information und Musik.
Alles Gute im neuen Jahr wünscht Ihnen und einen guten Morgen sagt Michael Köhler. Im Mittelpunkt der Neujahrsausgabe von Information und Musik steht die deutsche Schriftstellerin Barbara Honigmann. Ihrem Leben und Werk wollen wir uns in den kommenden 90 Minuten zuwenden. Seit Mitte der 80er Jahre hat sie 20 literarische Bücher veröffentlicht. Dabei war ihr das nicht vorherbestimmt. Sie wurde 1949 in Ost-Berlin geboren, verließ die DDR 1984 und zog nach Frankreich. An ihrem Straßburger Wohnort habe ich sie besucht. Vom dortigen Münster und seinem Erbauer, da schwärmte Goethe schon 1773 in seinem Sturm- und Drang-Programmtext von deutscher Baukunst. Und in Straßburg erhielt der deutsche Soziologe Georg Simmel 1914 endlich die ersehnte Professur, nachdem er aus antisemitischen Gründen in Berlin und Heidelberg abgelehnt worden war. Bei Kriegsbeginn verfasste der deutsch-jüdische Kulturphilosoph unter anderem irritierend patriotische Texte. 4 Jahre später starb er in Straßburg. Über die Straße, in der Barbara Honigmann seit Jahrzehnten wohnt, hat sie ein Buch geschrieben. Chronik meiner Straße. Dort fällt keine Kathedrale ins Auge, kein Europaparlament, sondern die Welt im Kleinen. Es ist kein besseres Viertel, sondern eine Straße des Anfangs und Ankommens, heißt es im Buch.
Ja, Ankommens und Bleibens, aber hat keinen akademischen Hintergrund oder Vordergrund. Ja, Ankommens, verstehen Sie, wir haben damals uns entschieden, aus vielen verschiedenen Gründen, also erstmal die DDR zu verlassen, verstehen Sie, ist ja doch nochmal was ganz anderes. Also das teilen wir ja, haben wir ja mit vielen geteilt, dass man einfach die DDR ein bisschen eng fand.
1984,
also noch vor dem Fall der Mauer. Und das war aber sozusagen in dem langen Exodus nach der Biermann-Ausbürgerung, wo eben viele Künstler und Intellektuelle, aber auch ganz, also in Anführungsstrichen normale Menschen, im November 76. Aber 84 gab es ja nochmal, also so einen ganz großen Exodus, gab es auch so einen Deal, irgendwie die Bundesrepublik hat dann irgendwie auch gezahlt für die Ausreisewilligen und Ausreisenden.
Es war auch das Todesjahr des Vaters.
Ja, es war auch das Todesjahr meines Vaters, aber als ich wegfuhr, da wusste ich das ja noch nicht. Und da war er auch noch ziemlich gut drauf. Also wir sind am 28. März 1984 ausgereist und waren dann nochmal 3 Monate in Frankfurt am Main. Und da haben wir uns dann sozusagen unsere Pässe umgetauscht und auch uns ein bisschen umgeguckt und umgehört und wurden dann zu Bundesbürgern, weil wir mussten ja den Pass, also unseren DDR-Pass, der wurde uns ja da abgenommen. Wir hatten ja gar nichts, wir hatten dann bloß so ein, also wie alle anderen auch, man hatte da so einen Wisch und die Bundesrepublik hat sich ja irgendwie für uns zuständig gefühlt, ne? Naja, und dann sind wir halt 3 Monate später hierher gekommen im Juni und das war so die Idee von vornherein. Wir wussten, dass wir nach Straßburg gehen wollen, aber das hängt eben mit diesem jüdischen Charakter der jüdischen Gemeinde in Straßburg zusammen.
Auf meinem Weg zu Ihnen bin ich so in dem Revier Rue Stroß, Dürkheim und so weiter.
Ghetto. Das ist das erste Ghetto, also was man so liebevoll Ghetto nennt, da ist das jüdische Quartier, aber hier ist inzwischen auch jüdisches Quartier, aber die Synagogen und so, die wichtigen Adressen sind eher dort, ja,
stimmt. Das ist auch offenbar eine Yeshiva oder eine Schule oder so, man sieht.
Ja, was? Die Schule, gibt es auch eine jüdische Schule und gibt es auch verschiedene Betstuben, aber die gibt es inzwischen überall, also in dem Quartier und in unserem, das schließt sich ja an, also die gehen ja ineinander über und die sind jetzt deutlich jüdisch geprägt, sagen wir mal so.
Ich sage das deshalb, weil erstens ist es ungewohnt für uns im Straßenbild. Zweitens hat eine Kollegin von Ihnen, Julia Frank, mir am Anfang vom Jahr 2021 gesagt, sie empfiehlt ihrem Sohn nicht, in Berlin eine Kippe zu tragen. Hier ist es unproblematisch.
Naja, in den Quartiers auf jeden Fall ist es, glaube ich, unproblematisch. Also das gehört irgendwie so zu dem Stadtbild hier in der Also wie gesagt, in diesen Quartiers haben sich die Leute irgendwie dran gewöhnt. Ja.
Wir waren bei dem Punkt des Ankommens. Warum nicht Darmstadt aus naheliegenden Gründen? Warum nicht Frankfurt? Warum nicht das geliebte Hessen Ihres Vaters? Warum nicht Baden? Sie haben so selbstbewusst gesagt, wir wussten, wir wollen nach Straßburg.
Naja, man hatte uns von Straßburg erzählt und wir haben ja irgendwie also ich sage das mal so, Anschluss an die jüdische Welt irgendwie gesucht, also eine etwas lebendigere Welt, also auch zahlenmäßig größer und wo man sich nicht so verloren vorkommt und wo es auch nicht so exotisch ist. Und dann hat man uns von Straßburg erzählt, dass es sozusagen ein Ort auf der jüdischen Weltkarte ist, der interessant ist, der lebendig ist, der auch originell ist in gewisser Weise, also nicht so diese ganz klassische, wie soll ich sagen, so diese ganz klassische ultraorthodoxen Communities, sagen wir mal, die sich dann auch in so bestimmten Quartiers so zurückziehen, sondern dass sich das hier alles auch noch ein bisschen vermischt, ne? Ja, und es hat sich auch alles erfüllt und das ist auch interessant, ist auch intellektuell interessant, dass es Leute gibt, die eben da sozusagen einen Zugang zu den jüdischen Texten vermitteln, der uns vielleicht mehr interessiert als sowas ganz Klassisches.
Eine Straße des Ankommens und Anfangens und des Hängenbleibens ist sie eben, unsere Straße. Das schreibt Barbara Honigmann über jenes Straßburger Viertel, in das sie 1984 von Ost-Berlin aus umzog. Hinter ihr lag die DDR, vor ihr ein neues Leben mit Mann und Kindern und jüdischer Existenz in einem bunten Umfeld. Sie hatte buchstäblich einen großen Umzug hinter sich. Sie kam im Westen an, in einem Altneubau aus den 50er Jahren. Ein Grenzort in mehrfacher Hinsicht.
Ja, es hat sich aber irgendwie auch so ergeben. Ich will es auch nicht so dramatisieren. Wir sind hier angekommen. Wir haben ja auch gefunden, was wir gesucht haben. Das muss man schon sagen. Aber es ist ja auch, also wenn Sie wollen, zum Schluss ist es auch ein Kompromiss. Denn mein Mann hat 25 Jahre in Heidelberg gearbeitet. Also es ist auch geografisch machbar gewesen. Und es war auch ein Vorteil von Straßburg. Und wenn man jetzt irgendwo mitten in Paris oder mitten in London oder mitten in Israel gelebt hätte, wäre das vielleicht nicht so einfach gewesen. Auch beruflich und auch für mich bin ich sozusagen so sprachlich ja, also ich bin sozusagen in Deutschland Schriftstellerin und hier bin ich halt, ja, bin ich die Freundin von verschiedenen Freundinnen und unser jüdisches Leben findet eben hier statt, aber mein Berufsleben zum Beispiel und also wie gesagt auch das Berufsleben meines Mannes hat halt lange noch in Deutschland stattgefunden und ich schreibe auf Deutsch und mein Verlag sitzt in München und ich bin auf Lesungen in Deutschland und so weiter und dafür ist es hier auch ein guter Ausgangspunkt, ne? Abgesehen davon, dass ich auch keine Lust habe, umzuziehen und auch nicht, wenn man denn eine Familie hat, wir sind mit zwei kleinen Kindern angekommen, also ein ganz kleiner und ein 5-Jähriger oder 7-Jähriger, dann wollte man doch erstmal irgendwo einfach auch ankommen, damit man auch die Kinder zur Schule und ruhigen Atmosphäre aufwachsen lassen kann.
Ja. Gab es denn einen ganz handfesten Grund, Ostdeutschland den Rücken zu kehren?
Naja, der war genau derselbe wie alle anderen auch, weil das einfach sozusagen die Luft zum Atmen ein bisschen dünn wurde und ich auch das Gefühl hatte, so wie andere Schriftsteller ja auch, dass es nicht gut geht auf die Dauer. Also ich habe ja am Theater erst gearbeitet und dann auch fürs Theater geschrieben und da hatte ich sogar ein bisschen Glück, weil ich hatte dann so ein Märchenstück geschrieben und das wurde auch aufgeführt und das wurde auch, da wurde eine Platte gemacht und also das war sogar ganz verhältnismäßig erfolgreich. Aber ich habe gewusst, dass meine Art zu schreiben da nicht wirklich ankommt und dass ich da keine Chance habe. Und ich war ja auch ich war sehr eng befreundet mit Thomas Brasch und der ganzen Clique, die waren schon drüben, also Biermann auch, der war auch, das war dann irgendwie einfach nicht mehr, ja, wie gesagt, die Luft zum Atmen wurde ein bisschen dünn und man hatte es auch einfach satt verschieden. Die DDR war wirklich unerträglich und es war auch alles so spießig und so kleinbürgerlich und so eng und so, also als Lebensatmosphäre und das wurde dann eben auch durch diesen Exodus auch ein bisschen beängstigend, weil also dann ging der weg und dann ging der nächste weg und dann ging schon wieder einer weg und dann kam ja dieser Spruch auf, der Letzte macht das Licht aus, ne? Und das war dann auch so ein Sog.
Sie waren noch jung, Sie waren Anfang, Mitte 30, ne?
Ja, da war ich 35. 1984 war ich 35, war ich noch jung genug, um sozusagen sowas, ja, auch positiv zu leben. Also einfach nochmal was anderes sehen und was anderes erleben und einfach nochmal die Kurve kriegen, sozusagen nochmal zu was anderem, ne? Und so war das, glaube ich, erstmal, die DDR hat sich einfach, die hatte sich irgendwie erledigt, ja.
Seit sie mit 6 Erzählungen unter dem Titel »Roman von einem Kind« 1986 debütierte, hat sie 20 Bücher veröffentlicht. Geboren wurde Barbara Honigmann 1949 in Ost-Berlin als Kind jüdischer Eltern. Inmitten eines säkularen Umfelds entscheidet sie sich, Mitglieder der Ost-Berliner jüdischen Gemeinde zu werden und heiratet nach jüdischem Ritus. Sie reist 1984 mit Mann und Kindern ins französische Straßburg aus. Dort lebt sie heute noch in einer modern-orthodoxen Gemeinde. Ihr jüngstes Buch trägt den Titel »Unverschämt jüdisch« und vereint über ein Dutzend Preis- und Dankreden, die sie beim Erhalt von Auszeichnungen für ihr Werk gehalten hat. Sie kreisen um sehr deutsche Fragen. Die Teilung, die Schuldfrage, die Illusion vom besseren Deutschland im Osten und jüdischen Geschichten in Deutschland. Deutsche und Juden sind heute nämlich nicht nur verschämte Juden, sondern auch verschämte Deutsche, schreibt sie. Wollten Sie also, Barbara Honigmann, dem verschämten Judentum entkommen? Warum unverschämt jüdisch?
Naja, das geht zurück auf, das erkläre ich ja dann auch in dem Buch, das geht zurück eigentlich auf die Schrift von Sartre, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Betrachtungen zur Judenfrage heißt es, die ich eben sehr, sehr früh gelesen habe, schon als ich wahrscheinlich noch gar nicht so richtig verstanden habe, worum es geht. Und irgendjemand hat die rübergebracht, erschienen so als Taschenbuch im Westen. Und da spricht er, was ich erst später mitbekommen habe, im französischen Original vom Juif inauthentique, also nicht authentisch. Und die Übersetzerin oder der Übersetzer, der in dieser frühen Ausgabe gar nicht genannt wird, was heute unglaublich erscheint, übersetzte das mit verschämt. Also nicht authentisch hat sie dann immer übersetzt mit der verschämte Jude. Und das fand ich im Nachhinein gut.
Sie sagen im Text, wir können gar nicht nachdrücklich genug von den Juden als Juden sprechen, wenn wir von ihrem Schicksal unter den Deutschen sprechen, ist ein Zitat von Gershom Scholem, und sagen, dass es zum Selbstbetrug auch gehört und den trübseligsten Aspekten der deutsch-jüdischen Beziehung, das zu verschweigen, das unter den Teppich zu kehren.
Naja, wie gesagt, das ist ja ein Zitat von Scholem. Es gab dann halt seit der Emanzipation, das kann man auch nachvollziehen, gab es halt den Wunsch, sich tatsächlich in die Gesellschaft irgendwie hinein zu leben, zu begeben. Und dann gibt es ja dieses Buch von Wassermann, wo ich auch drüber geschrieben habe, eben Mein Weg als Deutscher und Jude, wo er das sozusagen nochmal deutlich sagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es Zitat, ich bin mit ganzem Herzen Jude und ich bin mit ganzem Herzen Deutscher. Das sowas würde heute, glaube ich, keiner mehr so sagen. Ich meine, ich würde auch sagen, ich weiß nicht, ob ich mit ganzem Herzen Jude und mit ganzem Herzen Deutsche bin, aber ich bin halt Deutsch und ich bin jüdisch und da gibt es nichts dran zu rütteln. Diese Sehnsucht, sozusagen in beidem anerkannt zu werden, also das ist von Wassermann, glaube ich, sehr mutig. Das ist 21, hat er das geschrieben. Also ich meine wirklich lange, lange bevor irgendwelche Nazis die Frage sowieso gelöst haben. Und ja, das war halt, waren so.
Es ist auch die doppelte Existenz, haben Sie es, glaube ich, mal in einem Text genannt. Ja, ne? Also ja, ja. Autonom zu sein, säkular und zugleich konfessionell gebunden.
Naja, das ist, was Levinas, das zitiere ich auch, eben die difficile liberté benennt, eben die schwierige Freiheit, die auch für alle anderen gilt. Plötzlich taucht die Moderne auf und dann gibt es ja auch das Unbehagen in der Moderne und das betrifft ja nicht nur Juden, wo plötzlich jeder frei ist, sich sein eigenes Leben zu entwerfen und ganz frei ist von seiner Religionszugehörigkeit, von seiner Kaste, von seinem sozialen Stand und es gibt auch einen sozialen Aufstieg. Sozusagen die Gruppe und die Gesellschaft, die ihn eingeschränkt hat, ist plötzlich offen. Ja. Also es ist einfach sehr gut ausgedrückt, die schwierige Freiheit. Freiheit ist eben auch schwierig. Ne?
Und darum ist ja das ewige Sprechen vom deutsch-jüdischen Verhältnis so eigentlich so dämlich. Ne?
Ja, ist ein bisschen dämlich, ja. Naja, es ist dämlich. Es ist deswegen dämlich, weil man sozusagen hört, dass da was dahinter steckt. Man möchte sich das schönreden. Richtig ist aber, dass deutsche Juden tatsächlich, also wahrscheinlich ab dem 19. Jahrhundert, sich in die Universitäten und in die deutsche Kultur hinein begeben haben und darin dann oft auch sehr erfolgreich waren, was wiederum zu bösem Blut und zur Eifersucht geführt hat. Ne?
Man könnte ja fast sagen, die gesamte literarisch-musikalische Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts, von Arthur Schnitzler über Hoffmannsthal bis Gustav Mahler, ist im Grunde bis zu Sigmund Freud ist jüdisch.
Ja, die gesamte weiß ich nicht, aber jetzt sagen wir mal, die drei großen Namen, Kafka, Freud, Einstein, sozusagen die drei großen, die ganz großen Spitzen der fast der europäischen Kultur waren eben diese drei jüdischen Menschen. Aber da gab es natürlich auch viel, verschiedene, gerade hier im Süden von Deutschland und Elsass, gab es ja auch viel Landjudentum. Also man muss auch nicht immer denken, dass das alles Professoren und Intellektuelle waren, obwohl es sicher sozusagen so eine Biografie wie von Freud, ne, oder auch von Kafka, die Vätergeneration kam aus irgendwelchen Käffern und hatten irgendeine Böhmen, Mähren war es, glaube ich, und hatten irgendein Geschäft oder weiß ich nicht. Und die Söhne sind dann eben in die Universitäten geströmt, sind auch Rechtsanwälte geworden oder halt was so sonst bürgerliche Berufe waren.
Ich glaube, es ist der Eröffnungstext. Was machen eigentlich Goyim, wo sie mit auf einem Flug nach New York mit jemandem sprechen und sehr scherzhaft sagen, ich weiß gar nicht, was die Deutschen haben. Der Antisemitismus ist ihr Problem, nicht unseres.
Ja, das würde ich auch immer weiter sagen, weil man wird ja oft also als Jude dann nach dem Antisemitismus auch gefragt. Und ich habe überhaupt keine Lust, mich darüber irgendwie zu äußern, weil das wirklich nicht mein Problem ist. Ne? Dass Juden eine Minderheit sind, war immer so und war überall so, also seit 2000 Jahren. Und es war immer problematisch und manchmal mehr und manchmal weniger. Und manchmal gab es Verfolgung und manchmal gab es auch, es gab ja auch Epochen, die verhältnismäßig friedlich waren. Und aber offensichtlich konnten alle verschiedenen Gesellschaften in den verschiedensten Ländern und Gegenden der Welt ist immer schwer verkraften oder an irgendeinem Punkt dann schwer verkraften, ob es nun gerade wieder die Kreuzzüge waren oder die Pest oder was oder der akademische Neid auf jüdische Emporkömmlinge, wo man dann plötzlich, ja, die Juden und so, ne? Und das ist das Problem der anderen und nicht der Juden.
Michael Köhler begrüßt Sie zum zweiten Teil der Neujahrsausgabe von Information und Musik, in deren Mittelpunkt weiterhin die deutsche Schriftstellerin Barbara Honigmann steht. Unter den etwa 20 Büchern hat ihr vorletztes großen Zuspruch bei Lesern und Kritik gefunden. Es heißt Georg und handelt vom Vater, der Anfang des letzten Jahrhunderts geboren wurde, nach London emigrierte und nach dem Krieg in die sogenannte sowjetische Besatzungszone, kurz SBZ, nach Ostdeutschland ging. Ich möchte betonen, dass ich mich, auch wenn ich schon 1931 nach England kam, als Flüchtling betrachte, da ich als Jude keine Möglichkeit habe, nach Deutschland zurückzukehren. Das schreibt Georg Honigmann 1939 nach Kriegsbeginn in einem Brief an ein englisches Verhörtribunal für Ausländer. 10 Jahre später wird seine Tochter Barbara geboren, die 1984 die DDR verlassen hat. Sie habe ich an ihrem französischen Wohnort gefragt, wieso ging ihr Vater Georg nach dem Krieg in die DDR?
Naja, bei meinem Vater ist es ein bisschen eine spezielle Geschichte. Der also ist 1903 geboren, hat dann studiert, wurde dann Journalist und war bei der Vossischen Zeitung und ist 31 als Korrespondent nach London geschickt worden. Also das war alles noch ganz zivil. So dass er schon in England war und also er war da auch verheiratet mit einer Frau, Ruth, also ist nicht meine Mutter, war seine erste Frau. Und die sind dann halt in London geblieben, als sie gemerkt haben, das wird wohl nichts mehr. Also die wurden dann auch ihrer Nationalität ja expatriiert oder wie man das nennt. Und so dass er einfach, wenn sie so wollen, in dem Sinne nicht emigrieren musste, sondern schon da war und dann sehen musste, wie es da weitergeht. Und das, da er aber schon halbwegs angesehener Journalist war und dann hat er mit anderen Bekannten, haben sie dann so ein Exchange Telegraph, so eine Agentur gegründet, hat aber in London meine Mutter getroffen, die ihrerseits aus Wien gekommen ist, 34. Da war ja, 34 war ja sozusagen der Aufstand, Bürgerkrieg in Wien und da war sie also involviert und deswegen ist sie dann weg. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Schicht, weil sie war dann mit Philby verheiratet und der war Engländer und sie war dann auch Engländerin. Und konnte
der berühmte Spion.
Der berühmte Spion, genau. Und das
Das heißt, Ihre Mutter war eine jüdische Kommunistin aus Wien?
Meine Mutter war eine jüdische Kommunistin aus Wien, genau. Und mein Vater war ein bürgerlicher Journalist aus Frankfurt.
Der im Herzen, tief im Herzen Hesse war?
Ich glaube schon. Hat er dann meine Mutter getroffen und dann wurde er interniert, weil die Engländer, es war ein totaler Quatsch, das haben sie auch später eingesehen, haben dann alle Deutschen, die sich da auf englischem Territorium befanden, interniert, was wie gesagt vollkommener Quatsch war, weil es meistens Juden waren. Und das, nach einem Jahr wurde das auch alles wieder abgeblasen. Und da hat er aber auch sozusagen interessante Leute getroffen, die Kommunisten waren. Meine Mutter war auch schon Kommunistin. Und so sind meine Eltern dann, glaube ich, so nach eben in die kommunistische Ecke.
Die sind dann nach dem Krieg, und das ist wirklich irre, nach Deutschland zurückgegangen, aber in einen besonderen Teil Deutschlands.
Ja, eben. Naja, deswegen sage ich das mit der kommunistischen Anziehung. Also das muss offensichtlich für sie sehr anziehend gewesen sein. Ja, der Kreis, in dem sie da auch verkehrt haben mit den Leuten, die waren vielleicht auch ganz okay. Aber sie haben dann halt, also ich sage immer, ja, wie man so sagt, wenn man mit dem Teufel isst, muss man einen langen Löffel haben. Das haben sie, glaube ich, nicht so eingeschätzt. Und als der Krieg dann zu Ende war, wurde mein Vater von Reuters nach Hamburg geschickt und sollte dann Korrespondent in Hamburg für die Engländer sein, eigentlich. Was eine gute Idee war von den Engländern. Aber eben wegen dieses kommunistischen Engagements ist er dann in die sowjetische Besatzungszone rüber.
Was man damals SBZ nannte.
Und hat sich halt mit den Russen zusammen sozusagen übergelaufen zu den Russen. Und meine Mutter kam dann später nach. Und man kann es im Grunde genommen nicht so sagen, sie sind zurückgekommen. Denn, also wie gesagt, Berlin war für meine Mutter ganz fremd. Also die war, glaube ich, vorher nie in ihrem Leben in Berlin. Und Wiener sind eigentlich auch nicht so eine Fans von Piefkes in Preußen. Ne? Und mein Vater auch nicht. Aber das war dann halt wirklich diese politische Aufgabe, die sie dort erwartete und die sie, glaube ich, mit viel Enthusiasmus auch angegangen sind. Und ich habe das auch noch so im Ohr, die Erzählung, so die allerersten Jahre, da haben sie halt mit den Russen zusammen, wurde dann wieder alles irgendwie die, ja,
das Presse ist wichtig, das ist ganz wichtiges Kapitel. Die haben mit russischen Kulturoffizieren zusammengearbeitet.
Genau, naja, die waren sozusagen die allerersten Jahre, war ja alles dann unter Lizenz der Besatzungsmächte und halt im sowjetischen Sektor waren es halt die Russen. Es waren oft Juden, weil die oft Germanisten waren und Deutsch konnten, das ist alles verrückte Geschichten. Und von denen habe ich auch oft gehört und ich kann mir das auch vorstellen. Das war so eine, vielleicht auch eine Zeit wirklich des einer wilden Hoffnung, man könnte aus diesem furchtbaren Land dann nochmal was Neues. Ich meine, es kommt uns alles jetzt ein bisschen komisch vor.
Nach ihrem Theaterstudium arbeitete Barbara Honigmann zunächst als Dramaturgin und Regisseurin. Sie verließ die DDR 1984 mit Familie und siedelte nach Straßburg über. Seither hat die Schriftstellerin über 20 Bücher veröffentlicht, die sich zumeist um die Lebenswege ihrer jüdisch-kommunistischen, kulturbesessenen Familie drehen. Auf das Bohème-Leben ihres Vaters Georg in den 20er Jahren folgte das Exil in England und die freiwillige Remigration in die DDR nach Kriegsende. Der Idealismus trieb ihre Eltern in das Hügelland von Trümmern, wie sie schreibt. Die Stasi dankte es 1952 mit einer Akte. Darin heißt es zusammenfassend: Äußerlich versucht H. den fortschrittlichen und aktiven Genossen zu spielen. Honigmann und Frau verhalten sich völlig reserviert gegenüber den Genossen, sind sehr eingebildete und angeberische Menschen und tragen auffällig westliche Kleidung. Wer belesen war, als Herr eine Fliege trug, Englisch sprach und jüdisch war, galt als verdächtig, wurde bespitzelt und denunziert?
Ja, ich bin völlig Ihrer Meinung. Mein Vater hätte sehr gut in London bleiben können oder von mir aus auch in Hamburg als Journalist für Reuters. Das war ja noch nicht mal ein Exilantenschicksal, wo eben ein ehemaliger Philosophieprofessor dann plötzlich irgendwie Taxifahrer oder weiß nicht was werden musste. Er hatte einen tollen Job. Es muss Idealismus gewesen sein, diese Rückkehrer. Es gab sozusagen so eine Kultur, nennen wir es mal Elite, auf der einen Seite. Und dann gab es so die richtige Partei-Elite, die dann später auch, also gleich und später eben wirklich so die Nomenklatura, wie man das nennt, die kamen ja meistens aus der Sowjetunion, also von Ulbricht, oder sie kamen aus dem Zuchthaus oder weiß nicht, die aus den westlichen Ländern kamen, das waren meistens eben diese mehr Kulturmenschen. Und die, aber ich meine, die blieben dann auch ziemlich unter sich, würde ich sagen, haben sich da so eine Parallelwelt geschaffen. Also meine Freunde und Freundinnen, so mit denen ich zusammen aufgewachsen bin, das waren alles denn die Söhne und Töchter von den anderen Remigranten. Und da wurde auch viel Englisch gesprochen, das stimmt schon. Das hat der Stasi-Typ da, weil da habe ich mich auch kaputt gelacht. Ja, sie beherrschen die englische Sprache in Schrift und Wort. Ja, ist ja auch wirklich, also ist wirklich sehr schlimm. Aber das offensichtlich haben sie darüber hinweggesehen oder haben sich irgendwie innerlich da völlig abgepanzert, ja.
Sie selber haben 68 eine Resolution zur Unterstützung des Einmarsches der Truppen des Warschauer Pakts in die CSR nicht unterstützt.
Ja, das hat, und da bin ich auch, finde ich, auch im Nachhinein eine schöne Geschichte, weil also unser ganzes Studienjahr hat sich da geweigert. Und das, die Geschichte ist deswegen schön, nicht nur, weil wir so tapfer waren, sondern weil es auch zeigt, dass wenn man sozusagen den ersten Spielraum ausgenutzt hat, dass einfach, wir waren ja nur 12 Studenten und keiner hat sich gewundert, sagt, nee, also ich nicht. Und es eben auch gar keine Folgen hatte, ne, dass man sozusagen, dass die Leute wie in allen Unterdrückungsmilieus sozusagen offensichtlich immer schon vorauseilend irgendwas machen, bevor sie überhaupt irgendwo in Gefahr sind oder auch nur eine Gefahr sich anbahnt, ne? Sondern das war dann so ein bisschen so ein Kräftemessen, na mal sehen, was ihr dann macht. Und sie machten gar nichts. Nee, Kultur war ja nie harmlos, war ja immer irgendwie, wurde immer sozusagen.
Das war das Aushängeschild der DDR, Sport und Kultur.
Ja, na ja, gab ja auch, also meine Theater, das Niveau des Theaters in der DDR, also in Berlin, das Berlin Ensemble, das Deutsche Theater, die Volksbühne, das war auch toll. Das war auch, hatte auch ein großes Niveau.
Ihr Vater war in dritter Ehe mit Gisela May verheiratet.
Ja, genau. Ja, war er.
Große Brecht-Diseuse.
Ja, genau, ja, war. Das war dann, also ich habe sozusagen meine Kindheit, meine Schulzeit, kann man sagen, so zwischen 6 und 14 habe ich, ja, war ich immer am Wochenende dann bei meinem Vater und der Gisela. Und es war aber die Ehe meiner Eltern ist dann geschieden worden, als ich, wie gesagt, war ich so 6. Und die haben aber ein gutes Verhältnis behalten, waren weiterhin irgendwie Freunde, also sowas gibt's ja. Naja, und dadurch bin ich da in diese Theaterwelt eben tief eingetaucht. Ne?
Sie sind später Dramaturgin geworden?
Genau, aber ich bin, glaube ich, habe diese Theaterlaufbahn genommen, einfach weil für mich gab es gar nichts anderes als Theater, weil da durch die Gisela, die war erst noch am Deutschen Theater, ne, aber das war unter Wolfgang Langhoff und das waren.
Ihr Vater war auch mal Distelchef, ne?
Mein Vater war Distelchef, das waren vielleicht nicht so große Sternstunden des Theaters, aber bleibt halt auch so ein bisschen in dieser Welt. Das Niveau des Theaters am Berliner Ensemble und am Deutschen Theater in Volksbühne, das war großartig. Und die Leute, das Publikum ist aus West-Berlin in Scharen gekommen. Jeden Abend war die Hälfte des Publikums, wenn nicht mehr, kam aus der ganzen Welt an, um sich das anzugucken. Und es war halt so eine, ja, was man dann später eine Nische nannte oder ich weiß auch nicht warum, wie sich das erhalten konnte, aber es hat sich lange erhalten. Ne?
Die Nachkriegszeit ist eine Vorzeit meines Lebens, die an mir haftet wie Haut. Das schreibt Barbara Honigmann in ihrer jüngsten Veröffentlichung, einem Buch mit versammelten Dankreden für Literaturpreise unter dem Titel »Unverschämt jüdisch«. Dass der Mensch ist, wozu er sich macht, ging dem jungen Mädchen schon zu Beginn der 60er Jahre in der DDR auf. Wichtige Bücher und Schallplatten besorgten sie und ihre Freundinnen sich aus West-Berlin. Im ausgeleierten schwarzen Rollkragenpullover mit Jean-Paul Sartre-Büchern unterm Arm und Zigarette rauchend, erklärten sie sich zu stolzen Existenzialistinnen.
Naja, das war halt, da hatte ich vielleicht auch Glück der Generation, weil gucken Sie mal, als ich glaube 63 kamen die Beatles raus, ne? Das war alles gleichzeitig. Also sozusagen, als ich irgendwie so Jugendliche wurde, da passierte auch eine Menge und dann hörte man halt, und Edith Piaf, also der einerseits gab es die Beatles und die ganze Kultur, diese Popkultur begann und es war, muss man schon sagen, war, glaube ich, eine große Befreiung, also kulturell jedenfalls. Und andererseits halt so, ja, so Edith Piaf und Barbara und Brassens und sowas alles. Und da man ja in der DDR und in Berlin besonders, verstehen Sie, haben sie das Radio aufgedreht und da hatten sie alle Westradios, die man nur wollte. Also man war ja nicht abgeschnitten, ne? Das war ja noch was anderes, als wenn man jetzt in der Sowjetunion gelebt hat. Und selbst die haben sich irgendwie die Sachen irgendwie verschafft. Dann gab es ja Voice of America oder irgend sowas. Aber jedenfalls waren wir nie wirklich abgeschnitten. Ja, und wir haben halt sehr früh auch gemerkt, also ich sage jetzt wir, so eine Clique halt von, wie gesagt, ganz jungen Mädchen und Jungs, dass wir halt nicht so dieser biederen, miefigen, spießigen DDR-Welt, die war einfach, war nicht für uns und deswegen konnte man sich dann so inszenieren.
Ich lese aus dem, was Sie gerade gesagt haben, heraus, dass Sie schnell kapiert haben, dass Existenzialismus nicht nur heißt, finster mit Rollkragenpullover, rauchend, Franzosen zitierend durch die Straßen zu ziehen, sondern dass der Mensch frei ist. Er frei ist, sein Leben in die Hand zu nehmen, es zu gestalten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er ein Entwurf ist und nicht, mit Heidegger gesprochen, ein Geworfener. Also er kann was draus machen, wenn er es denn in die Hand nimmt.
Ja, ich glaube, das war so ein früher, ich weiß nicht, ob es wirklich schon eine Erkenntnis war, aber es war ein Wunsch. Und es war vielleicht auch in gewisser Weise in der DDR dann auch leichter, sozusagen sich darauf einzulassen, weil das andere war alles eben, war so hässlich, so miefig, so spießig, so, es war so leicht zu durchschauen, dass es auch lügenhaft war.
Ich habe an einer Stelle einen etwas bedauernden Nebensatz gefunden, wo ich gerne Ihre Meinung zu hätte. Da haben Sie geschrieben, meine Tanz- und Theatergeschichte ist gescheitert.
Ja, ich wäre gerne Tänzerin geworden. Das ist gescheitert, weil ich gar nicht den Körper dazu habe. Ganz simpel erstmal. Es war, glaube ich, eine wichtige Begegnung. Zum Beispiel auch, also ich habe, so wie viele kleine und mittlere Mädchen, bin ich eben tanzen gegangen und da hatte ich Glück, bin ich auf so eine Ballettlehrerin gestoßen, die selber eine Schülerin von Palucca war, von Gret Palucca, die eben dem modernen Tanz aus 20er Jahren, also eben nicht so dieser klassische Drill. Es gab immer dann eine halbe Stunde klassischer Drill und dann gab es eben diesen Ausdruckstanz, dieser moderne Tanz. Das war auch eine wichtige Begegnung. Das war ja auch so ein bisschen so ein Ausbrechen. Es war auch nicht so richtig DDR-konform hier, irgendwie Nussknacker von Tschaikowski und Bolschoi-Theater und so, ne, war sozusagen, da lebten die 20er Jahre irgendwie auf und das war, glaube ich, auch über die gescheiterte Ballettkarriere hinaus bestimmt eine wichtige Begegnung, aber eben dann gab es so einen Moment, wo ich mich hätte auf irgendeiner Ballettschule bewerben müssen und da hat mir die Palucca persönlich, die kam dann eben manchmal zu unserer Lehrerin, die hieß Vera, und hat mir deutlich gesagt, dass ich mit dem Körper, in den ich nun mal hineingeboren bin, also sozusagen außer drittklassig nichts schaffen werde, auch wenn ich es noch so sehr möchte. Und dann habe ich mich damit abgefunden. Und im Theater, das ist dann nochmal, dann habe ich ja Theaterwissenschaft studiert und habe auch angefangen, als Dramaturgin zu arbeiten. Und dann habe ich mich auch mal als Regisseurin versucht. Das habe ich auch in dem einen Buch, in dem Briefroman beschrieben, den ich auch, ich habe da aus, weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, neulich mal draus gelesen und es hat mir eigentlich gut gefallen. Ich habe ja 20 Jahre, ist es schon her. Da habe ich halt gemerkt, dass es die Welt des Theaters, obwohl ich das Theater liebe, mir zu komplex und zu, also ich habe mich, konnte mich da nicht zurechtfinden in diesem Kollektiv, wenn Sie so wollen, weil das ist, ich habe Angst gehabt, mich da zu verlieren und ich hätte mich auch dort verloren, weil ich eben eigentlich ein sehr sozialer Mensch bin und gerne mit Leuten zusammen bin und auch gerne und mich auch leicht mit Leuten befreunde und gut verstehe. Und es geht aber im Theater nicht, weil da herrscht sozusagen ein ganz strenges Regime und es ist auch sehr hierarchisch, hat auch grausame Seiten und die muss man akzeptieren und das konnte ich nicht akzeptieren. Und ich hätte auch nicht die Rolle, sozusagen so des Übermenschen da, die der Regisseur annehmen muss. Auch die großen Regisseure, das habe ich verstanden, auch die großen Regisseure, die müssen rumbrüllen und rumschreien und ihre Krisen inszenieren. Und das fand ich eigentlich alles furchtbar. Da habe ich gedacht, ich muss was ganz anderes machen.
Zum dritten Teil unserer Neujahrsausgabe mit der Schriftstellerin Barbara Honigmann begrüßt sie Michael Köhler. Als ihre Eltern nach dem Krieg aus England nach Ostdeutschland zurückkehren, um mit russischen Kulturoffizieren am kulturellen Wiederaufbau Deutschlands mitzuarbeiten, erleben sie Fremdheitsgefühle und ein Verletztsein. Die jüdischen Remigranten wurden nicht heimisch. Sie blieben fremd. Zu Hause Mensch und auf der Straße Jude, sagte Georg Honigmann zu seiner Tochter. Dabei war er auf die reformorientierte Odenwaldschule gegangen, hatte über Georg Büchner promoviert, wurde Journalist und bewegte sich in Künstlerkreisen. Seiner Tochter, der späteren Schriftstellerin Barbara Honigmann, gab er als Kind schon Kleist, Goethe und Büchner zu lesen.
Diese Saat ist ein bisschen spät aufgegangen und ich habe gemerkt, beim Malen, das war mir wichtig, aber irgendwann kam das Wort, dann hat sich dann sozusagen dazwischen gedrängt, ne? Und dann kam das immer so in epochenweise, wie gesagt, erst eben mit diesen Theatertexten. Und da habe ich noch in der DDR auch teilweise Zustimmung bekommen. Das ist ja dann doch wichtig, gerade wenn man anfängt, ne? Und dann habe ich ziemlich spät erst diese ersten Prosa, also die allererste Prosageschichte aus dem Roman von einem Kinde, der Brief und dann auch über den Zederarm, da kam dann irgendwie so ein Durchbruch. Und zwar, wissen Sie, so ist es vielleicht so in so einen Lebensgeschichten, da war ich dann so 27, 26 und dann wurde ich schwanger. Dann habe ich diesen jüdischen Turn, sozusagen the religious turn, wie sich einer neulich mal ausdrückte, fand ich ganz gut, weil das so nicht so mit zurückkommen und so. Und auch das Schreiben, das kam eigentlich gleichzeitig. Und es ist, glaube ich, das gibt es eben so in so Lebensgeschichten manchmal, das ist dann so ein Jahr der Explosion, so einer kreativen Explosion, denn ich meine, Kind kriegen ist auch sehr kreativ, dieser neue Zugang oder auch diese Neugier und diese, sagen wir mal, der Mut auch jetzt nochmal das Jüdische so richtig frontal anzugehen und dahin zu gehen und mich einzuschreiben und dann gab es da irgendwelche Veranstaltungen, da mich da hinzusetzen und dann auch zu lernen und dann habe ich ja da auch meinen Mann kennengelernt, der da auch von sich aus, also offensichtlich auch so einen Turn hatte und dann war das sozusagen auch noch diese Begegnung. Das ist so ein Scharnierjahr, wo das alles zusammen kam. Das war alles gleichzeitig. Und ich glaube, das ist, kann man vielleicht psychologisch, gibt es irgendwie so dafür Erklärung, dass es manchmal so eine Explosion gibt. Ne?
Frau, Jüdin, Deutsche und noch aus dem Osten, für einen fröhlichen Gesellen habe ich mich nie gehalten. Richtig zitiert?
Ja, ich glaube, ja, ich weiß auch nicht, ja, wahrscheinlich, ja. Naja, weil mich die Leute immer für fröhlich halten, vor allem meine Mutter, also was ja das größte Missverständnis ist, aber vielleicht ist es auch nicht so ein wirkliches Missverständnis. Meine Mutter hat auch immer zu mir so, ach, Barbo und so, du bist doch eigentlich so ein fröhlicher Mensch. Und also umgekehrt, sagen wir mal, ist es so, die Leute, die mich kennen und dann was von mir lesen, also zum Beispiel meine französischen Freundinnen, einige von meinen Büchern sind ja übersetzt und dann haben die natürlich alle gelesen und dann haben sie gesagt, ach, du bist doch aber immer so lustig und deine Bücher sind so traurig. Also da, naja, man hat eben verschiedene Schichten. Eine ist eben fröhlich und die andere ist eben traurig.
Ein Zitat, das Ihr Vater benutzt hat, zu Hause Mensch, draußen Jude.
Naja, das geht zurück auf die, also sozusagen die Haskalah, sozusagen diese Emanzipationsbewegung jüdisch, die hat ja ausgegeben, zu Hause Jude und auf der Straße Mensch. Ne? Also sozusagen, du nimmst dich zurück, also praktisch diese Trennung zwischen religiöser Bildung, Bindung und eben sozusagen universalistischer. Und da hat eben mein Vater diesen Witz draus gemacht, dass er eben das Gefühl hatte, er ist eigentlich, er weiß gar nicht, wo er denn jüdisch ist, aber wenn er sozusagen die Außenwahrnehmung ist eben, er sah dann auch sehr so aus, ist eben, dass man ihn immer als Juden erkennt oder nimmt und seines Namens wegen und seines Aussehens wegen und weil die Leute sowieso alles immer wissen.
Ja, und wenn er noch Bohemier und Kommunist auch noch war.
Das ist ja noch, kommt noch dazu, genau. Das ist ja aber, das ist nochmal ein anderer Kontext, weil er ja, also das war dann in dem Kontext seiner gutbürgerlichen Familie. Sein Vater war Professor und die verschiedenen Onkel waren auch alle Professor. Und
im Umfeld des jungen Rheinland.
Genau, ne? Ja, ja, absolut. In dem Umfeld des jungen Rheinlands. Und es kam so zustande, weil er halt in Düsseldorf dann da seine Stelle hatte. Und da gab es wahrscheinlich so einen Sog. Das passte ja auch zu ihm. Diese Seite, dass er einerseits ein Bildungsbürger und andererseits ein Bohem war, das passte dann irgendwie nirgendwo so richtig hin, ne?
Aber wir lachen beide. Wir wollen aber nicht verschweigen, dass Ihr Vater auch vieles verschwiegen hat. Also es gab nicht nur das Schweigen der Täter, es gab auch ein Schweigen der Opfer über die Angehörigen?
Ja, das gab es. Also dieses Schweigen, glaube ich, schwerer wog bei den, die wirklich, sagen wir mal, jetzt Shoah-Überlebende waren, also im Sinne von, dass sie irgendwo im Lager waren. Da war das, glaube ich, sehr viel schwerwiegender. Und bei meinem Vater war es eher, dass ich halt über seine Familie, also bei meiner und auch bei meiner Mutter, über den Rest der Familie, was eigentlich aus denen geworden ist und wo die geblieben sind und dass eben die, wenn da Onkel und Tante da aus Breslau, dass die in Theresienstadt zum Schluss umgekommen sind, das habe ich alles erst viel später erfahren. Darüber hat er, ja, er hat es nie erzählt.
Sie ist keine Star-Autorin. Und Bestseller hat sie auch nicht geschrieben. Aber 20 Bücher sind es inzwischen, die Barbara Honigmann seit Mitte der 80er Jahre veröffentlicht hat. Als Kind jüdischer Remigranten wurde sie 1949 in Ost-Berlin geboren und kam spät zur Literatur. Es war nicht selbstverständlich. Tanz und Malerei interessierten sie als junge Frau mehr. Im Ess- und Wohnzimmer ihrer Straßburger Wohnung hängen einige ihrer Ölgemälde. Eines dieser dunklen, ruhigen Gemälde zeigt einige Menschen auf einer Waldlichtung sitzen. Sie essen nicht, sie trinken nicht und streiten nicht. Sie leben nur stillschweigend miteinander fort und machen das Erdenrund zu einem bewohnten Garten, wie es in Goethes Wilhelm Meister heißt, den Barbara Honigmann zitiert.
Das ist ja spät gekommen. Also ich gehöre jedenfalls nicht zu denen, die irgendwie schon als Kind dauernd geschrieben haben und irgendwie als Jugendliche gemeint hätte, ich müsste Schriftstellerin werden. Es gab sehr früh, doch dann erst so im Westen Gymnasium, bei uns war es die Oberschule eben, in dieser Clique da. Man hat viel gelesen und eine große Begeisterung, großer Enthusiasmus für, also wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, da gab es so eine schöne Reklamausgabe sogar in der DDR von Georg Heim mit den Holzschnitten von Ernst Ludwig Kirchner.
Berühmter Expressionist.
Genau, und das war dann so unsere Hausbibel so ungefähr oder jugendlicher Enthusiasmus halt für alles, was Poesie war, die also bei mir sicher auch von meinem Vater her angestiftet worden war, aber bei jemand wie Thomas Brasch, der ist es bestimmt nicht von seinem Vater angestiftet worden, weil das eben so ein grässlicher Parteifunktionär war. Das war dann auch, es war einerseits Rückzug und andererseits, dass man halt in diesem Rückzug nicht vollkommen ergraut, sondern sich da eine poetische Gegenwelt sozusagen schafft. Das ist ja, was Jugendliche eigentlich immer machen.
Naja, aber Ihr Erstwerk, mit dem Sie berühmt geworden sind, also Roman eines Kindes, handelt ja schon von so Außenseitererfahrungen.
Ja, das ist, ja, glaube ich auch. Also Außenseiter ist schon ein bisschen dramatisiert. So Rand, wir waren irgendwie Randexzenzen, aber dazu muss man sagen, zum Beispiel, also wenn ich jetzt in diese Zeit zurückging, da gab es Heiner Müller und diese Theaterklicken, wo man eben immer rumhing und rumsaß und Müller, dessen Werk ich nicht so wahnsinnig also schätze, das ist nicht so meine Welt, aber der hat sich sehr gekümmert um Leute, der hat was Interessantes geschrieben, dem konnte man was zeigen, also ich habe es jetzt gar nicht gemacht, aber ich denke an andere Freunde, Bekannte, und da gab es auch andere, also das kann man nicht
Aber Brecht und Max Frisch waren für Sie einflussreich?
Naja, Brecht sowieso, Frisch später, ne? Ist ja logisch. Frisch hat man dann so natürlich wahrgenommen, aber Brecht war eine viel größere Meisterfigur, das kann man gar nicht anders sagen, eben auch durch das Theater. Also jedenfalls war es bei mir nicht so, dass ich immer irgendwie Schriftstellerin werden wollte. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich Tänzerin werden. Das klappte dann nun gar nicht. Dann dachte ich, ich würde am Theater arbeiten. Und dann habe ich eigentlich erst spät in der Theaterzeit, als ich da Dramaturgin war, angefangen, fürs Theater Szenen zu schreiben, nennen wir es mal so. Und das war eigentlich eine Art des Abschieds vom Theater. Das war im Grunde genommen die Brücke, über die ich vom Theater abgegangen bin, erstmal Theatertexte zu schreiben. Dann habe ich auch gemalt.
Wir sind zusammengekommen in Ihrem Esszimmer, Lesezimmer, viel talmudische Literatur und so weiter und einige Ölgemälde, die von Barbara Honigmann sind.
Genau, ja. Ja, ich habe, glaube ich, erst gemalt und bin über diese etwas traurige Abgang vom Theater und durch das Malen dann zum Wort gekommen. Das hängt aber auch, glaube ich, damit zusammen, dass eben mein Vater so sehr, also besonders mein Vater, auch meine Mutter hat auch mal viel gelesen, sagen wir mal, aber mein Vater war sehr logozentriert, sagen wir mal so, und hat mir, ich weiß nicht, irgendwie mit 6 gesagt, ich soll Kleist lesen oder was, also er hat mich total überfordert, Büchner und, aber ich meine, es waren schon die richtigen Autoren, ne? Es war ein bisschen früh, aber es waren schon genau die Richtigen, ne?
Wir haben unser Gespräch angefangen mit Goethe und ich merke gerade, wie Sie übers Lesen und das Schreiben und ich nehme das Malen jetzt mal dazu, denn wir wissen beide, dass Lesen und Schreiben auch immer heißt, sich selber lesen und sich selber schreiben und auch ein Stück weit, jetzt knüpfe ich an Goethe an, Introspektion zu betreiben. Ja, ne? Also man liest nicht nur jemanden oder etwas, sondern immer auch ein Stück weit sich selber. Und das ist im Grunde auch Ihre schöne Kunst, wenn man Ihre Bücher liest, dann liest man nicht nur Texte von Barbara Honigmann, man liest auch immer ein Stückchen sich selber.
Naja, ja, das wäre hoffentlich so, denn ich habe also keinen Antrieb, mein Schreibantrieb ist in keiner Weise ist überhaupt nicht introspektiv. Also der ist nicht psychologisch, also ich muss mal erforschen, was so tief in mir ist, sondern es ist sozusagen eher das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu erzählen und ich habe auch Sehnsucht danach, Form zu geben, zu gestalten. Es ist wirklich viel mehr das. Und das ist ja auch das Problem, dass so viele Leute meinen, sie könnten Bücher schreiben, weil sie irgendwie eine interessante Geschichte zu erzählen haben. Alle Geschichten sind sowieso interessant. Jede Geschichte ist interessant. Und der Stoff ist sowieso unwichtig. Aber sozusagen das Bedürfnis oder der Wille und dennoch die Kraft und die Energie, der Sache eine Form zu geben und zu gestalten. Und es ist irgendwie, das befriedet einen tatsächlich. Und gleichzeitig ist es aber auch eben dann wirklich so eine Öffnung in die Welt hinein und in die Existenz hinein, die ich dann noch so erlebt habe und die, glaube ich, dann mich davon überzeugt hat, dass das gut ist, das weiterzumachen.
Was wünschen Sie sich für 2022, dass das nächste Buch fertig wird oder dass noch ein Enkelkind kommt?
Na, Enkelkinder habe ich jetzt schon 6, also damit gebe ich mich jetzt wirklich also zufrieden, bin sehr glücklich. Ich habe, wie gesagt, zwischen 3 und 17 habe ich jetzt alles da zu bieten und das ist sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren sehr viel, also ziemlich viel gemacht habe, sehr viel unterwegs war mit Lesungen, dann kam diese schreckliche Covid-Geschichte. Mein Mann war sehr, sehr, sehr krank. Es war sehr schwer, war eine sehr schwere Zeit. Und eigentlich wünsche ich mir jetzt erstmal Ruhe. Ich bin jetzt auch über 70. Also jetzt muss ich erstmal irgendwie zu mir kommen. Ja, nee, aber ich muss es erstmal begreifen. Und dass ich auch sozusagen auch Anspruch habe, jetzt auch, nee, aber mir auch Zeit zu lassen, ja, zur Ruhe zu kommen, obwohl ich das eigentlich schon seit 50 Jahren immer will ich zur Ruhe kommen und komme nie zur Ruhe. Aber jetzt merke ich, ein bisschen tritt man, wenn dann die 7 da erscheint in der Lebenszeit, dann kommt doch so ein bisschen so ein Bilanzieren kommt auf. Also, dass man sich so ein bisschen auch eine Rückschau, verstehen Sie, sind viele auch gestorben und der eine oder andere fehlt natürlich auch tatsächlich und will jetzt nicht sofort loslegen und ich muss jetzt das nächste Buch schreiben. Jetzt erstmal möchte ich irgendwie zur Ruhe kommen.
Im Mittelpunkt dieser Ausgabe von Information und Musik stand die Schriftstellerin Barbara Honigmann. Am Mikrofon war Michael Köhler. Im Namen der Kollegen in Technik, Redaktion und Regie
bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr 2022.